Bekehrung des Saulus. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden wider die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, auf dass, wenn er etliche von der neuen Lehre finde, Männer und Frauen, er sie gebunden führte nach Jerusalem. Und als er auf dem Wege war und nahe an Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Stehe auf und geh in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen und waren erstarrt. Denn sie hörten die Stimme, aber sahen niemand. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen auftat, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er war 3 Tage nicht sehend und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger zu Damaskus mit Namen Ananias. Zu dem sprach der Herr in einem Gesicht: Ananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Stehe auf und gehe in die Gasse, die da heißt die Gerade, und frage in dem Hause des Judas nach einem namens Saul von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat gesehen in einem Gesicht einen Mann mit Namen Ananias zu ihm hereinkommen und die Hand auf ihn legen, dass er wieder sehend werde. Ananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Übles er deinen Heiligen getan hat zu Jerusalem. Und hier hat er Vollmacht, von den hohen Priestern zu binden alle, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm: Gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Wege, da du herkamst. Du sollst wieder sehend werden und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und alsbald fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er ward wieder sehend und stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber war eine Zeit lang bei den Jüngern zu Damaskus. Und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei.
Ihr Lieben, vielen Dank, Antje, für die Lesung aus der älteren Lutherfassung. Die haben immer so schöne Überschriften, die Kapitel in der Bibel, die natürlich normalerweise gar nicht im Neuen Testament drinstehen, aber die Überschriften sind immer schon ein kleiner Hinweis darauf, in welche Richtung man denken kann oder könnte. Die Überschrift zu diesem Kapitel in der Bibel heißt die Bekehrung. Ist das eigentlich eine Bekehrung, die dort stattfindet? Das ist eine für mich immer noch unentschiedene Frage. Könnte es nicht auch eine Berufung gewesen sein? Aber vielleicht wissen wir am Ende meiner Predigt ja ein bisschen mehr. Ich bin immer noch ein wenig unentschlossen, ob es wirklich eine Bekehrung war. Nicht, dass Paulus ein anderer Mensch nicht doch geworden wäre, natürlich. Irgendwie hat er sich verändert. Wir sagen es ja sogar redensartig, vom Saulus zum Paulus werden. Das sagen wir ja immer dann, wenn wir bei einem Menschen eine 180-Grad-Wendung sehen. Wenn einer irgendwie ganz neu im Leben dasteht. Aber Paulus hat ja nicht sein sämtliches Menschsein in dieser Situation schon verloren oder verändert, das, was er vorher war, sondern eigentlich hat er nur die Richtung verändert. Da wären wir wieder bei Bekehrung, wenn man sagt, er hat die Richtung verändert. Nämlich vom Christenverfolger zum Christengewinner. Das ist ja eine andere Richtung. Aber das, was in ihm war, war eigentlich immer noch das Gleiche. Er liebte Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit all seiner Kraft. Was sich ihm vielleicht in dieser Situation eröffnete, war eine neue Sicht auf Gott. Und daraus entsteht vielleicht eben diese neue Richtung, dass man mitgenommen wird in diesen Weg. Ja, denn das ist, glaube ich, der Punkt in dieser Geschichte, um die es dort geht. Das Damaskus-Erlebnis, so nennen wir das ja auch in unseren Redewendungen. Und wenn wir dem Text richtig folgen, das, was viele mit diesem Damaskus-Erlebnis verbinden, dieser Blitz, der ein neues Licht für den Saulus Paulus aufzeigt, das hat ja vor Damaskus stattgefunden. Nicht etwa in Damaskus. In Damaskus hat auch was stattgefunden. Und auch das ist eine große Wendung im Leben. Wir haben es in dieser Geschichte mit zwei Protagonisten zu tun, die über Jesus Christus miteinander verbunden sind. Also haben wir drei Protagonisten. Wir haben Jesus als den Impulsgeber und zwei, nämlich Saulus Paulus und Hananias, die auf die je unterschiedliche Art und Weise diesen Impuls, der in ihr Leben gekommen ist, aufnimmt. Und wir haben es in dieser Geschichte mit vielen Wegen zu tun und Bewegungen und Sendungen. Paulus geht zum hohen Priester und lässt sich ein Sendschreiben geben. Interessant, und das in Klammern nur mal, der Hohe Rat in Jerusalem hat offensichtlich kein Interesse daran, den neuen Weg, die neue Gemeinde in Damaskus zu verfolgen. Paulus Saulus hat dieses Interesse. Er geht hin und bittet um einen Auftrag, dorthin gehen zu dürfen und im Namen des Hohen Rates die Christen zu verfolgen, die neue Gemeinde zu verfolgen. Also, es gibt eine Sendung. Er geht zum Hohen Rat und die sagen, ja, in Ordnung, geh dahin nach Damaskus, mach, was du kannst und verfolge den neuen Weg. Der neue Weg ist eine Bezeichnung in der Apostelgeschichte und offensichtlich in der alten Urchristenheit gewesen für die neue Lehre, für das, was dort neu ist. Der neue Weg oder schlicht der Weg. Vermutlich angelehnt auch an das später im Johannesevangelium kommende Wort, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also das kann der Zusammenhang sein. Es ist also, wie gesagt, eine Wege- und Wendegeschichte und Sendegeschichte. Ein anderer wird auch noch gesandt und auf den Weg gebracht, Hananias. Auch er wird gesendet und soll zu einem Ort gehen, an dem er auf Saulus Paulus trifft. Und im Zitat des Hananias zu Paulus sagt er auch, er ist dir auf deinem Weg erschienen. Und dann geht Paulus in die Synagogen, nachdem er sich hat taufen lassen. Viele, die einen Weg machen. Da sind viele unterwegs und immer wieder neue Wege. Der neue Weg. Und das ist, glaube ich, das, was Paulus hört. Es wird uns ja nicht genau genug gesagt, was er eigentlich hört. Er hört nur, ich bin der, den du verfolgst. Aber was ist das, um das es dort geht? Was ist das, was Paulus quasi dem Fragesteller antworten würde? Warum verfolgst du mich? Was verfolgst du mich? Was würde er antworten, Paulus? Was hätte er als Argument? Das Hauptargument, was er bringen würde, ist: Ich verfolge die, die alles kaputt machen, was vorher richtig war, die gegen die Ordnung sind, die mutwillig dagegen verstoßen, was so heilig und wichtig ist, und hat dabei einen ganz wichtigen Gedanken aus der jüdischen Theologie im Kopf, aus dem Midrasch. Da heißt es: Wenn nur ein oder zweimal von allen der Sabbat eingehalten worden wird, dann kommt der Messias. Dann ist der Messias da. Und er sieht, wie häufig diejenigen, die diesem Jesus von Nazareth, die dem Christus anhängen, sich gegen diese Ordnung auflehnen auf ihrem neuen Weg und alles anders machen, was so gut und wichtig war. Und er sagt: Das ist doch wohl Grund genug, dich zu verfolgen und die an dir hängen. Und er hört vielleicht in dieser Situation des Umgeworfenwerdens, des Niederfallens: Begreifst du nicht, dass Menschen, die so viel im Leben entbehren, dein Ansehen brauchen und nicht deine Ordnungen? Die brauchen es, daran erinnert zu werden, dass sie Gott ebenbildlich sind. Wir alle sind es doch, Gott ebenbildlich. Und die brauchen nicht alle Ordnungen, sondern nur das Gefühl: Ja, du bist ein Geschöpf Gottes. Sie brauchen die Erinnerung an die Gottesebenbildlichkeit. Und deshalb glaube ich, es ist kein Zufall, dass Paulus blind wird, geblendet wird. Denn er ist es schon immer gewesen, seit seines Lebens. In der Situation der Verfolgung war er blind. Blind vor Hass, blind von seiner Angst, blind davor, dass alles den Bach hinuntergeht, was ihm wichtig ist. Und er ist ein typischer Anführer. Und die brauchen es manchmal, dass sie die Erfahrung machen, geführt zu werden. Er wird blind, er kann nicht mehr mit dem Werkzeug urteilen, das ihm normalerweise vor Augen stand, nämlich: Ich sehe und ich sehe Schlechtes und ich sehe Falsches und deshalb muss ich es verfolgen. Der Christus, der ihm begegnet, sagt ihm: Saul, Saul, hör auf, ein Entweder-Oder-Mensch zu sein. Hör auf zu glauben, entweder man macht alles richtig oder man ist verloren. Dieser Jesus Christus erinnert Saulus Paulus daran, dass er, genau wie wir alle, sowohl als auch Menschen sind. Wir sind gut in dem, was wir tun, und machen unsere Fehler und brauchen Befreiung, brauchen die Hilfe zum neuen Weg. Wir brauchen das, dass einer zu uns sagt: Hey, stopp, versuch es anders. So wie du es jetzt machst, ist es falsch. Sowohl als auch. Wir sind es immer beides. Luther hat es mal so schön gesagt: Zugleich gerecht und zugleich Sünder. Ja, es ist beides in uns. Wir sind nicht nur Engel und wir sind nicht nur Teufel. In uns ringt auch der böse Anteil. Und darauf wird Paulus aufmerksam gemacht. Und er erlebt es nicht nur vor Damaskus, sondern in Damaskus. Und da kommt der zweite ins Spiel, Hananias. Der soll ja auch losgehen und sagt: Oh nee, nee, lieber nicht. Weißt du nicht, dass der gefährlich ist? Zu dem soll ich gehen? Zu dem? Ja, zu dem sollst du gehen. Auch dieser Hananias hat einen sehr verstellten Blick. Er sieht auch nicht in Saulus Paulus die Gottesebenbildlichkeit, sondern er sieht nur den Verbrecher. Und an dieser Stelle öffnen sich auch ihm die Augen durch die Ermutigung, die Christus ihm gibt. Aber wie schön, dass er auch in dieser Situation den Mut hat, Christus erst einmal zu widersprechen, sozusagen in eine Prüfungssituation hineinzukommen und zu schauen, ist das wirklich Christi Stimme, die ich jetzt höre? Und er spürt, ja, ich darf diesem trauen. Und dann, und das finde ich an dieser Geschichte noch so spannend, wird er in den geraden Weg, in die gerade Gasse, in die gerade Straße geführt. Das ist doch kein Zufall, dass der in der geraden Straße sitzt, der Paulus. Jetzt sitzt er in der geraden Straße. Und das möchte ich nochmal darauf hinweisen. Im Neuen Testament taucht dieses Wort für Straße, was dort steht, Rhumä, nur zweimal auf. Und zwar nur in der Apostelgeschichte. Einmal an unserer Stelle hier und dann an der Stelle, wo unser Namensgeber Petrus aus dem Gefängnis befreit wird und mit dem Engel zusammen auf die Straße tritt, auf die Gasse tritt. Das, was wir in dieser Geschichte hören, ist also der neue Weg. Der Weg, die neue Lehre, ist eine Lehre, die gerade ist, aufrecht, geradlinig und ein Weg der Freiheit. Lukas wählt diese beiden Male ein einzigartiges Wort, was sonst nicht im Neuen Testament vorkommt. Er hört was in diesen Worten, die gerade Straße. Paulus ist auf dem geraden Weg angekommen. Hananias ist auf dem Weg der Freiheit. Petrus, wir alle haben die Chance, diesen Weg zu nehmen. Wir wissen es doch, der Volksmund sagt es so schön, Gott schreibt auf krummen Wegen, auf krummen Linien gerade. Genau das ist es. Wir gehen unsere merkwürdigen Umwege im Leben und wissen manchmal gar nicht, wo unser Kurspunkt hin ist. Wir haben die Orientierung verloren. Aber wir können uns daran erinnern, befiehl du deine Wege. Bin ich dazu bereit? Habe ich den Mut, den neuen Weg zu gehen? Verlass den alten Weg. Und dann lass dich senden, lass dich schicken. Das ist die Botschaft an Hananias, an Paulus, an Petrus, an uns. Verlass den alten Weg, wenn du das Gefühl hast, wenn du es hörst, dass dieser Weg falsch ist. Denn die Wiederholung eines Fehlers wird dich nicht auf den richtigen Weg führen. Manchmal musst du es neu machen. Mich erinnert das an meine Fahrschulprüfung für den Motorradführerschein. Da muss man ein paar Kunststücke vorführen, wenn man einen Motorradführerschein machen will. Da muss man nicht nur Auto fahren, wie beim Autofahren geradeaus, rechts, links, Vorfahrt achten, sondern man muss ein paar technische Übungen vorführen. Eine Acht fahren mit dem Motorrad, ausweichen vor einem Hindernis und solche Kunststückchen eben vorführen. Und mein Prüfer sagte zu mir, Michael, mein Fahrschullehrer sagte das, wenn der Prüfer zu dir sagt, machen Sie das doch bitte nochmal, dann will er nicht, dass du das Gleiche nochmal machst. Dann muss irgendwas falsch gewesen sein. Geh also nochmal in dich, finde heraus, was du falsch gemacht hast. Und dann lass das Falsche sein und mach das Richtige. Und das ist die Geschichte mit dem neuen Weg. Wenn du weißt, dass dein Weg falsch ist, wenn du das spürst, wenn es dir jemand sagt, dann prüfe das für dich. Finde es heraus. Und deshalb ist diese Geschichte auch eine Geschichte für den Gemeindebau. Denn wir haben immer mit Menschen zu tun. Wir sehen es doch, wie viele wir heute sind und wie viele hier mitwirken, damit wir Gott feiern und ihn loben und preisen können. Und wir brauchen einander. Und wir brauchen auch, dass einer zu dem einen oder der anderen sagt, an der Stelle habe ich dich nicht verstanden. Da habe ich einen anderen Weg, eine andere Idee. Und das miteinander in Ausgleich zu bringen. Denn wir leben den neuen Weg und suchen ihn auch immer wieder. Und teilen ihn mit anderen, sprechen darüber. Es kommt nicht nur auf dein persönliches Verhältnis mit Gott an. Es kommt auch auf das Verhältnis deines Bruders und deiner Schwester an oder deines noch nicht Bruders und noch nicht Schwester. Wir sollen andere ansprechen und gewinnen. Und so macht es Paulus. Er bleibt in Damaskus und fängt an, zu den anderen zu gehen und von dem zu erzählen, was ihm passiert ist. Er erzählt von dem, was vor Damaskus ist, was in Damaskus ist, und wir leben im Nach-Damaskus. Deshalb der neue Weg. Mindestens heute könntest du ihn neu anfangen. Amen.